ARD.
Hi, ich bin Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen und steige tiefer ein jetzt in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit den bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute ein leckeres Blumenkohlsteak.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Meine größte Sorge ist, dass ich nicht mehr lange leben werde. Weil ich bin alleinerziehender Vater. Die älteste 18, die jüngste 16 und die Versorgung beider eben halt.
Das finde ich eine ziemlich harte Aussage. Die Angst als Vater, das Leben der Töchter nicht mehr mitzuerleben, das Weitere und die Versorgung der Töchter nicht gewährleistet zu wissen, das finde ich schon ziemlich heftig. Und Michael Nelles, den wir gerade gehört haben, der hat das in der Fernsehfolge gesagt, weil er so übergewichtig ist. Warum Adipositas tatsächlich lebensgefährlich sein kann und wie Michael Nelles durch eine Ernährungsumstellung aus dieser Gefahrenzone rausgekommen ist, darüber möchte ich heute sprechen mit Silja Schäfer. Hi Silja.
Hallo Julia.
Silja, du bist in Kiel mit einer eigenen Praxis als Fachärztin für Innere- und Allgemeinmedizin und als Ernährungsmedizinerin niedergelassen. Und seit 2019 bist du auch bei den Ernährungsdocs mit an Bord. Und ich könnte mir vorstellen, dass Übergewicht vermutlich so mit das Häufigste ist, womit du in der Praxis so zu tun hast, oder?
Ja, ganz genau. Also man muss ja auch leider sagen, dass mittlerweile über die Hälfte, nämlich genau genommen 59% aller deutschen Erwachsenen übergewichtig oder adipös sind. Also sprich ein BMI über 25 haben und leider auch schon jedes dritte Kind. Und das spiegelt sich natürlich auch in meiner Praxis wieder. Und das Fatale ist eben, dass dieses Übergewicht nicht nur lästig ist, sondern eben auch viele, viele Krankheiten verursachen oder nach sich ziehen kann. Und diese Folgeerkrankungen, die können dann tatsächlich wie bei Herrn Nelles lebensgefährlich sein.
Das hat er ja dann auch schon deutlich gespürt.
Ja, also ich erinnere mich gut an ihn bzw. an unser Kennenlernen, denn tatsächlich ist Herr Nelles immer noch mein Patient. Und er war einer meiner ersten Fälle bei den Ernährungsdocs. Und also wie du schon gesagt hast, er war total verzweifelt. Denn er hatte eben nicht nur Übergewicht, also eigentlich sogar Adipositas. Er hatte eben auch schon viele andere Erkrankungen entwickelt. Also Bluthochdruck, er hatte Gicht, er hatte Rheuma, bei dem ihm alle Gelenke wehgetan haben. Und er hatte eben schon eine Prothese im Knie, also einen künstlichen Gelenkersatz. Und das Problem war eben, dadurch, dass er eben so ein starkes Gewicht hatte, musste diese Prothese auch ordentlich leiden. Mhm. Und somit hatte er Probleme im normalen Alltag, beim Gehen, beim Laufen, beim Kochen und so weiter. Und dadurch konnte er seinen Alltag generell kaum noch bewältigen.
Er ist furchtbar. Also ich finde, das klingt richtig heavy. Und erfüllt ja irgendwie auch wirklich alles aus dem Lehrbuch, was man so über Adipositas zumindest als Laie auch liest, wahrscheinlich eben auch als Fachfrau kennt. Aber bevor wir gleich da noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Geschichte von Michael Nelles und auch hören, wie ihm dann die Ernährungsumstellung geholfen hat, davor würde ich gerne noch mal wissen, was du mir heute mitgebracht hast. Ich sehe hier so zwei Karaffen mit zwei trüben Flüssigkeiten drin. Die sehen so ein bisschen, ja, wobei ich glaube, wenn Eigenurin so aussehen würde, das wäre dann nicht mehr so ganz gesund. Also die sind trübe, genau. Und die eine ist so ein bisschen orangiger, die andere so ein bisschen gelber.
Ja, und du kannst hier dir gerne mal von einschenken. Mhm. Aber pass auf, nicht ins Glas, sondern tatsächlich in einen tiefen Teller.
Okay.
Und dann gilt es zu löffeln. Mhm. Guten Appetit. Und wie gesagt, bitte löffeln. Ja, es wird nicht getrunken.
Das ist auf jeden Fall Tomate. Schmeckt aber gut.
Ja.
Das andere würde ich dann schätzen, ist Karotte.
Oh, goldrichtig. Also das eine ist tatsächlich eine Tomatenbrühe und das andere ist eine Karottenbrühe. Und solche Brühen waren dann tatsächlich das Einzige, was Michael Nelles 14 Tage lang gegessen hat.
gegessen, also literweise Brühe gegessen.
Also nicht getrunken nochmal, nein, gegessen. Und also es gab unterschiedlich, es gibt auch Gemüsesäfte, aber vorwiegend Gemüsebrühe. Und das war dann alles. Wir haben ihn nämlich zum Heilfasten geschickt. Und das heißt also keine feste Nahrung und dann eben auch eine reduzierte Kalorienaufnahme über Säfte, also vorwiegend Gemüsesäfte und Brühe.
Puh, also ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich hätte, glaube ich, Angst zu verhungern, weil ich, also ich nehme, wenn ich jetzt mal einen Tag nichts esse, weil ich krank bin oder so, dann nehme ich irgendwie schon total ab und das ist, glaube ich, dann nicht so gut. Ich weiß nicht, wenn ich 14 Tage lang so wenig Kalorien zu mir nehmen würde, puh, ich weiß nicht.
Nee, also brauchst du keine Sorgen haben, denn die Gefahr beim Heilfasten besteht also nicht, dass du verhungerst, Gott sei Dank. Also der Körper kann sehr, sehr lange von sich selbst zehren und dabei eben, wie bei Herrn Nelles, wunderbar regenerieren.
Da bin ich mal gespannt, was wir nachher noch zum Heilfasten alles so besprechen und was ich da so erfahre. Wieso Heilfasten für Michael Nelles die rettende Notbremse war und gleichzeitig auch der Start in ein gesünderes Leben, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Die ganzen Medikamente, die ich nehme, da werde ich nicht alt werden. Ich bin jetzt 53, also die 60 werde ich garantiert nicht erreichen.
Das, finde ich, ist eine harte Aussage. Warum ging es Michael Nelles so schlecht, Silja, dass er tatsächlich Angst hatte, so früh auch zu sterben?
Herr Nelles war schon sehr lange auf dem Adipositas-Weg unterwegs. Also so haben wir es damals auch in der Sendung genannt. Mhm. Also nicht nur von Jahr zu Jahr ist er dicker geworden, sondern man kann schon sagen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und mittlerweile hatte er stolze 135 Kilo. Und bei seiner Größe war das ein BMI von 45.
Wow.
Und Übergewicht, da sprechen wir eigentlich schon bei einem BMI von über 25 von. Und da ist 45 eine stolze Hausnummer. Mhm. Das ist zu viel. Und dadurch haben natürlich auch seine Beschwerden zugenommen.
Ja, ihr hattet mit einer Spezialwaage damals in der Sendung gemessen, dass er allein 58 Kilo Fett mit sich rumschleppte, ne?
Ja. Und das Fett, das führt dann eben zu immer mehr Entzündungsprozessen im Körper und dann daraus resultierenden Krankheiten leider.
Er hatte Bluthochdruck, Gicht, eine Fettleber, Schlafapnoe und rheumatoide Arthritis, als er zu euch kam.
Mhm, genau. Und seine Gelenke haben so unter seinem Gewicht gelitten, dass er eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine künstliche Prothese hatte, also einen künstlichen Gelenkersatz im Knie hatte. Und durch das ganze Gewicht war die schon gelockert, sodass er eben kaum noch laufen konnte.
Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich habe einmal meine beiden Töchter, die mich hier tatkräftig unterstützen und eine Bekannte und eben mein Nachbar, der dann bei schweren Sachen mit anpackt. Aber das Ganze hier belastet mich schon ganz sehr. Weil ich früher immer viel gearbeitet habe, auf sehr viel in der Natur. Und das fällt natürlich jetzt alles flach.
Ja, man muss nämlich mal dazu sagen, Michael Nelles, der lebt auf dem Land und hatte eben nicht nur seine zwei Töchter als alleinerziehender Vater zu versorgen, wobei die natürlich auch schon groß waren damals und auch schon viel selber gemacht haben, ne? Aber trotzdem ist man dann ja ganz Papa da irgendwie. Er hatte nämlich zusätzlich aber auch noch Hühner, Gänse, Kaninchen, die er gezüchtet hat und einen großen Garten, also wirklich eine ganze Menge zu tun und war davon auch wirklich dann mit den körperlichen Krankheiten da echt überfordert mit.
Ja, du musst dir vorstellen, damit er sich überhaupt bewegen konnte, brauchte er also viele Schmerzmedikamente. Mhm. Also er hat so im Schnitt 10 Tabletten am Tag genommen.
Krass.
Und davon war eben unter anderem auch eine Morphium-Tablette dabei, damit er dann auch überhaupt schlafen konnte vor lauter Schmerzen. Und Morphium ist ja eigentlich das stärkste Schmerzmittel schlechthin. Und auf Dauer haben ihn die ganzen Tabletten eben müde gemacht, Schwindel produziert, also ihm ging es gar nicht gut.
Ja, und um dann überhaupt irgendwie in und über den Tag zu kommen, hat er morgens um 5 schon angefangen, Cola zu trinken. Das hat sich dann durch den ganzen Tag gezogen. Also ich persönlich finde Cola ja auch furchtbar. Ich mag es überhaupt nicht, ist mir viel zu süß. Aber die Vorstellung, das morgens zu trinken, boah, da schüttelt es mich richtig.
Ja, also morgens auf nüchternen Magen, ja, und leider. Und Cola war eben eine seiner ganz großen Baustellen, gar keine Frage. Und wir wissen zum einen, dass Cola eben sehr viel Zucker enthält. Das wissen, glaube ich, auch die meisten. Und Zucker ist eben entzündungsfördernd. Und bei Michael Nelles kam noch hinzu, dass er eben koffeinhaltige Cola getrunken hat. Und was er gar nicht wusste und viele auch nicht wissen, dass das sein Rheumamedikament, das MTX, das Methotrexat, eben beeinträchtigt. Also, dass es dann nicht mehr so gut wirken kann. Und der dritte Punkt ist bei Cola tatsächlich, dass es Bluthochdruck verschlimmern kann. Und genau das war sein zweites großes Problem, dass die Blutdrucktabletten gar nicht mehr so richtig gewirkt haben.
Ja, ja, ja. Also der hohe Blutdruck, der war für ihn dann ja auch wirklich besonders gefährlich, ne?
Ja, also weil wir eben wissen aus Studien, dass hoher Blutdruck einer der wichtigsten Risikofaktoren ist eben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Ja? Also Herzinfarkt, Schlaganfall, alles was mit Durchblutung zu tun hat. Und das wurde gerade eben nochmal wissenschaftlich eindrücklich bewiesen. Und da war wirklich Gefahr im Verzug. Ja? Also er musste was tun, ging gar nicht anders.
Und dann hattet ihr wie bei allen euren Patienten und Patientinnen ein Ernährungsprotokoll führen lassen und dann habt ihr da gesehen, dass es noch eine zweite Baustelle gab, nämlich Fleisch.
Ja, also das höre ich ja sehr häufig bei vielen Männern. Also Entschuldigung an alle Männer, aber der Spruch Fleisch ist mein Gemüse, das höre ich wirklich täglich. Und es verging eigentlich auch echt kein Tag ohne riesige Portionen Fleisch bei Herrn Nellis. Ja, also teilweise hat er dreimal am Tag Fleisch gegessen.
Morgens, mittags, abends.
Ja, also für ihn gehörte Fleisch einfach zum Essen dazu. Und er hat es ja auch selber gezüchtet, wie du vorhin gesagt hast, die ganzen Tiere. Und er hat sie dann auch mit Bekannten zusammen sogar geschlachtet. Ja. Deswegen war ihm gar nicht bewusst, dass er sich da nichts Gutes mit tut, weil er dachte, es sind ja seine eigenen Tiere, selbst gezüchtet, kann ja nur gut sein.
Also Schweinefleisch verzichte ich ja schon komplett und versuche sehr viel von meinen eigenen Tieren zu verwenden und zu verwerten. Deswegen wundert mich so ein bisschen, weil ich immer gedacht habe, dieses gesunde, helle Fleisch wäre nicht so schädlich.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das auch schon so abgespeichert, dass rotes Fleisch, also Schwein und Rind, vor allem in Mengen, also wenn man es so regelmäßig isst, wirklich schädlich ist. Aber Huhn oder Pute oder Kaninchen, gut, da kann man natürlich über die Haltung streiten, aber bei ihm werden sie es sicher gut gehabt haben. Für die Gesundheit, dachte ich jetzt aber, wäre das eigentlich ganz okay.
Ja, das kommt drauf an. Also natürlich ist es eine tolle Eiweißquelle und hat meist wenig Fett. Also insofern ist helles Fleisch immer noch besser als dunkles Fleisch oder rotes Fleisch. Aber grundsätzlich empfehlen wir ja immer, 1 bis maximal 2 Mal Fleisch pro Woche zu essen. Und die Weltgesundheitsorganisation, die gibt da sogar ganz knallharte Grammangaben. Also so 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurstwaren pro Woche sollte wirklich das Maximum sein.
Und das ist dann auch egal, welche Farbe das Fleisch hat.
Ja, also wie gesagt, lieber helles Fleisch. Das ist schon nicht so ungünstig wie das rote und auf jeden Fall deutlich weniger schädlich als Wurstwaren oder verarbeitetes Fleisch. Aber in Fleisch generell haben wir eben die Arachidonsäure. Und die Arachidonsäure ist eben eine Omega-6-Fettsäure, die Entzündungen fördern kann. Und das war für Michael Nellis Gift und gerade für seine Gelenke besonders.
Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, gesundes Fleisch könnte man vielleicht ein bisschen mehr essen.
Ja, leider nicht. Er musste deshalb dann ziemlich umstellen. Also A, keine Cola mehr und B, viel, viel weniger Fleisch. Und wie habt ihr ihm das schmackhaft machen können?
Michael Nellis musste umdenken. Also da ging kein Weg dran vorbei. Gemüse eben nicht nur als Beilage zu verstehen, sondern eben als da auf dem Teller. Ja, das war ihm bisher fremd und das musste er erst mal lernen.
Ja, das habe ich zugegebenermaßen auch erst von euch gelernt. kommen wir später nochmal auch in unserem Rezept dazu, wie man eben das Gemüse als da auf dem Teller präsentieren kann. Finde ich eine ganz schöne Beschreibung dafür.
Ja, also auf dem Boot haben wir ihn dann schon so ein bisschen überzeugen können, auch wenn nur ein bisschen. Aber wir hatten ihm Linsenbratlinge angeboten und Linsen sind ja schon von sich aus schön herzhaft. Ja? Und geschmacklich sprechen wir da von Umami und dieser Geschmack Umami, den haben wir eben auch beim Fleisch. Und deswegen war das so ein Mittelweg. Aber eben Linsen, hervorragend, gutes pflanzliches Eiweiß, machen lange satt. Also das war eben das Ziel, ihn in diese Richtung zu schubsen.
Ja, und Hülsenfrüchte, also Linsen eben, Kichererbsen, Bohnen, die kamen bis dato ja gar nicht bei ihm auf den Teller, ne?
Nee, eigentlich gar nicht, genau. Aber jetzt musste er sich rantasten.
Aber so richtig langsam rantasten, das ging ja eigentlich gar nicht. Dafür hatte er ja eigentlich gar keine Zeit mehr. Die Uhr hat ja echt getickt, ne?
Ja, die Uhr hat getickt, da hast du absolut recht. Es war wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass wir da die Notbremse ziehen mussten. Und der Blutdruck musste runter. Und er musste eben auch dringend abnehmen, weil diese Prothese, die er eben, wie gesagt, hatte, die drohte zu brechen. Und das Problem war auch, selbst wenn da eine notfallmäßige Operation angestanden hätte, hätte er nicht operiert werden können, weil die Narkose zu gefährlich geworden wäre, also zum damaligen Zeitpunkt. Also das war eine ganz heikle Geschichte. Also deswegen musste er dann an das Heilfasten ran.
Da habt ihr ihn dann zu Professor Michalsen nach Berlin geschickt, den einige vielleicht auch von den NDR Naturdocs kennen.
Genau. Michael Nelles brauchte also eine Vollbremsung und eine Kehrtwende auf seinem Adipositasweg. Und man weiß eben, dass dieses Heilfasten den Blutdruck innerhalb von wenigen Tagen so ideal senken kann und dabei auch noch das Bauchfett schmilzt und seine Pfunde purzeln. Also deswegen gab es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Heilfasten war seine Devise.
Aber erstmal war er da nicht so begeistert, als du ihm das auf dem Praxisboot dann, ich sag mal, offenbart hast.
Oh.
Also er war erstmal überhaupt nicht angetan von dieser Idee. Heilfasten bedeutet ja wirklich keine feste Nahrung. Nur Gemüsebrühe, habe ich ja eben hier auch schon mal probiert. Fand ich lecker, aber die Vorstellung, 2 Wochen nichts anderes zu mir zu nehmen, also auf Dauer ganz schön langweilig. Und gut, einmal am Tag dann noch Saft und ansonsten nur Wasser und ungesüßte Kräutertees, also nicht mal einen Kaffee. Also wäre ich auch nicht begeistert gewesen.
Ja, aber das Gute am Heilfasten ist wirklich, dass der Körper sich ganz schnell umstellt. Wenn eben keine feste Nahrung nachkommt, also bei leerem Magen-Darm-Trakt, dann hört auch der Hunger auf. Also da braucht man wirklich keine Sorgen haben. Und statt dann eben die ganze Energie in die Verdauungstätigkeit zu stecken, hat der Körper dann richtig Zeit, mal so ordentlich aufzuräumen, ich sage immer Frühjahrsputz zu machen und vieles, was eben krank macht, abzubauen und auszuscheiden.
Früher hat man sowas ja Entschlacken genannt. Aus heutiger Sicht ist das ja Quatsch, aber da kommen wir später nochmal drauf. Wie hat Michael Nelles denn von diesem Aufräumen, von dem Frühjahrsputz profitiert?
Ja, also bei ihm waren 2 Dinge wichtig. Das war einmal die blutdrucksenkende Wirkung und die hat auch sehr schnell eingesetzt. Und zum anderen kann es eben sein oder ist es häufig, dass beim Fasten Endorphine verstärkt Endorphine produziert werden und die wirken schmerzstillend. Das heißt, wir hatten hier jetzt also die Chance oder er hatte die Chance, vielmehr gesagt, seine Medikamente zu reduzieren. Zum einen die Schmerzmittel, zum anderen aber auch die Blutdrucktabletten und überhaupt seinen Blutdruck erstmal in den normalen Bereich zu bekommen.
Und wegen dieser ganzen Medikamente musste er das auch in der Klinik machen und sollte das nicht alleine zu Hause unbegleitet machen, richtig?
Ja, also tatsächlich, weil er eben so krank war und so viele Medikamente nehmen musste, das darf man dann nicht ohne ärztliche Begleitung machen. Also das sind so tiefgreifende Veränderungen, die da passieren, dass man das dann eben auch ständig anpassen muss, sprich einmal die Medikamente anpassen muss und die Vitalparameter immer wieder gucken muss, dass es ihm gut geht. Also sowas alleine zu Hause zu machen, bitte nur, wenn man eben eher gesund ist und nicht viele Medikamente nehmen muss.
Also wenn ich das jetzt machen wollen würde, dann könnte ich das auch zu Hause machen.
Ja, also du könntest es mal ausprobieren mit einer guten Fastenanleitung. Also präventiv, also vorbeugend macht das auf jeden Fall Sinn. Aber auch eben wie bei Michael Nelles aus therapeutischen Gründen. Und sicherheitshalber würde ich tatsächlich aber immer erstmal Hausarzt oder Hausärztin fragen. Und dann vielleicht, wenn man es das allererste Mal macht, nicht gleich 14 Tage fasten, sondern vielleicht mal mit 3 oder 5 Tagen anfangen. Aber ja. Kann man gerne mal ausprobieren. Also eigentlich profitiert jeder davon. Und ich mache es auch einmal jährlich.
Echt? Und was merkst du dann da so? Also ich meine, du hast da jetzt keine Grunderkrankung, musst nicht abnehmen. Was merkst du dann so?
Nee, Gott sei Dank. Also ich mache es tatsächlich also prophylaktisch, dass ich nicht krank werde. Und ja, also es ist immer unterschiedlich. Also jedes Jahr ist anders tatsächlich. Als ich so das erste Mal gemacht habe, wollte ich natürlich nicht, dass die Kinder drunter leiden. Und wir haben dann trotzdem Radtouren gemacht, so bis 20, 30 Kilometer.
Boah.
Aber es funktionierte. Also ich war echt selber davon überzeugt, dass es nicht geht. Aber es war super. Hat mich nicht beeinträchtigt. Und jetzt aber beim letzten Mal, das war irgendwie scheinbar eine ungünstige Phase, da musste ich tatsächlich nach 3 Tagen auch abbrechen, weil es mir insgesamt nicht gut ging. Also wirklich komplett unterschiedlich, aber danach fühlt man sich doch immer wieder besser und man weiß, man hat was Gutes getan.
Aber man muss dann ja auch wirklich auf den eigenen Körper hören, ne?
Ja.
Also wenn man merkt, so, es tut mir gerade nicht gut, dann auf jeden Fall auch wieder.
Das ist essen. Ein ganz wichtiger Punkt, ja. dass man eben nicht sagt, ich muss jetzt 7 Tage, ich muss jetzt 10 Tage fasten. Also wie gesagt, der Körper reagiert immer wieder anders und wenn es einem nicht gut geht, sollte man abbrechen.
Bei Michael war es ja so, dass er, als er sich dann dazu durchgerungen hatte, das wirklich zu machen und dann zum Fasten nach Berlin in die Klinik zu gehen, da lief es dann ja auch ganz gut. Ne? Also nach 3 Tagen hat er euch dann eine Videobotschaft geschickt.
Mir geht es eigentlich sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das weiter so gut durchhalte, aber mir fehlt eigentlich nichts. Ich habe schon ordentlich Gewicht verloren, 4,5 Kilo. Das spornt an, weiterzumachen.
Genau, das war eine großartige Nachricht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, denn ursprünglich war er ja sehr skeptisch. Ja. Und tatsächlich, das Fasten hat schon innerhalb von 3 Tagen bei ihm durchschlagenden Erfolg gebracht. Also wie gesagt, das hat er gerade gesagt, beim Gewicht zum einen und auch auf seinen Blutdruck. Und er konnte dann nach und nach immer weiter die Medikamente auch reduzieren und auch auf Schmerzmittel verzichten, auf das ein oder andere und auch auf sein Rheumamedikament.
Wo ich wirklich überrascht war, dass am 3. Tag von meinem Fasten mein Blutdruck normal war. Also der Arzt kam bei mir rein und sagte, Mensch, wir haben hier einen Sportler sitzen.
Wahnsinn. Also die Fastenerfolge, die haben ihm dann ja auch ordentlich Motivation verliehen, wirklich die Ernährung im Alltag dann auch umzustellen. Weg von Cola und Fleisch hin zu, ich wollte gerade mehr Gemüse sagen, aber überhaupt Gemüse als eben auch zentrales Element.
Mir fehlt nichts. Auch meine morgendliche Cola oder das Brötchen zum Frühstück habe ich momentan echt keinen Janker nach.
Also hätte ich selber auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Ja. Aber er hat eben wirklich auch gemerkt, dass ihm das gut tut und dadurch eben viel verändert und seine Umstellung auch durchgezogen. Ja. Und das ist natürlich das Großartige. Wir haben hier eine intrinsische Motivation. Also er tut es für sich von innen heraus. Er tut es nicht für mich, er tut es nicht für andere. Nicht, weil der Arzt gesagt hat, er muss jetzt, sondern genau das wollen wir haben, dass diese Motivation von innen kommt, damit er eben auch weitermacht. Und nach den 5 Monaten hat er eben ganze 18 Kilo abgenommen gehabt, 10 Kilo pures Fett. Ja. Er konnte wieder besser gehen, Blutdruck war nahezu normal. Also das war echt der Hammer.
Ich fand das auch sehr beeindruckend und wollte natürlich wie immer wissen, ob die Ernährungsumstellung jetzt ein paar Jahre später immer noch wirkt, also ob er immer noch die gesunde Ernährung oder die gesündere Ernährung beibehält, und habe mit ihm telefoniert.
Ich ernähre mich, wie gesagt, weiterhin gesund. Vorher war ich eine fleischfressende Pflanze. Ich esse zwar immer noch Fleisch, ich komme auch leider nicht von weg, aber ich esse es vielleicht 2-mal in der Woche. Das ist so, hat sich natürlich verändert. Die Cola ist weg, Süßes mag ich so, mochte ich im Vorwege schon nicht. Ich war mehr so der herzhafte Typ. Aber das ist schon alles wirklich besser geworden. Auch meine Gichtanfälle sind weg. Blutdruckmedikation ist ja runtergeschraubt worden und allen Blutdruckmedikamente ist auch weggefallen. Und sogar eine Entwässerungstablette, das also von den Tabletten her ist es auch weniger geworden.
Und das hat er wirklich toll gemacht. Und hält es auch immer noch durch. Tatsächlich, wie gesagt, er ist immer noch mein Patient.
Ja, genau.
Also herzliche Grüße an ihn. Ja. Also ein tolles Vorbild. Und wie gesagt, diese intrinsische Motivation. Ich glaube, das ist das, was wir bei allen Menschen erreichen sollten, wenn jemand was ändern muss. Das ist eben das A und O. Und er merkt, es tut ihm gut, er kann es umsetzen. Und es ist ja nicht nur für sich, sondern auch für seine Töchter, die mittlerweile natürlich auch schon älter sind. Aber ja, er ist glücklich, glaube ich.
Ja, und was er sich jetzt so außer Fleisch alles noch zaubert, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt möchte ich aber nochmal mehr über das Heilfasten erfahren.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Wo kommt Heilfasten eigentlich her?
Gut, also Heilfasten, Fasten generell, gehört ja entwicklungsgeschichtlich zum Leben dazu. Also wir kommen ja immer wieder zurück zu den Jägern und Sammlern, aber auch in diesem Fall. Denn Jäger und Sammler mussten ja notgedrungen dann auch fasten, wenn es mal eben Zeiten gab, wo es nicht so viel zu sammeln oder zum Jagen gab. Dann ist der Körper in einen Fastenmodus geraten und konnte dadurch eben auch längere Hungerperioden überstehen. Also das heißt, unser Körper kennt das. Es ist für ihn nichts Neues. Und anders rum, wenn natürlich viel Nahrung da ist, was ja derzeit in unseren Landen eher häufiger der Fall ist, dann speichert der Körper das dann wieder und lagert das dann als Fettpolster ein. Und ja, also so ist das immer ein Hin und Her schon damals gewesen und heutzutage ja immer noch.
Aber wir leben heute natürlich in einem ganz anderen Zustand. Also wir können wenn wir wollen, jederzeit, immer und überall essen und müssen eben nicht mehr fasten oder das passiert nicht, sondern wir müssen uns da ganz gezielt für entscheiden. Und Heilfasten ist ja mehr als nur nichts essen. Das wäre ja eher so eine Crash-Diät oder Null-Diät. Und davon ratet ihr ja wirklich entschieden ab, oder?
Ja, davon raten wir entschieden ab. Und bei Herrn Nelles war es eben das Heilfasten nach Buchinger. Und Otto Buchinger war selbst Arzt, der eben seine eigene Methode entwickelt hat vor ungefähr 100 Jahren und hat damit eben seine eigene rheumatoide Arthritis, also genauso wie es bei Herrn Nelles war, er hatte rheumatische Gelenkbeschwerden, hat er damit heilen können. Und es gibt immer noch, er gründete damals zwei Fastenkliniken, einmal in Bad Pyrmont und am Bodensee, die gibt es immer noch. Und also Heilfasten nach Buchinger setzen wir sehr gerne und häufig ein.
Jetzt habe ich ja eben schon mal gesagt, Heilfasten ist mehr als nur nichts essen. Was macht jetzt Fasten zum Heilfasten?
Also Heilfasten nach Buchinger, es gibt ja verschiedene Heilfastenmethoden, aber nach Buchinger ist eine Fastenmethode, wo wir eben die Nahrung oder eingrenzen und es ist ein bestimmter Zeitraum nur, wo wir fasten. Und es wird keine feste Nahrung zu sich genommen, sondern eben nur flüssige Nahrung. Also zum einen Getränke, Wasser, Kräutertees, alles was kalorienfrei ist, darf man trinken und dann essen, also wirklich löffeln, dann Gemüsesäfte und Gemüsebrühen. Die liefern dann eben wichtige Mineralstoffe, die man dann noch braucht, damit es da eben keine Probleme mit gibt. Es ist aber eben eine minimale Kalorienzufuhr insgesamt. Dann muss man eben gucken, dass auch nicht allzu viel Muskulatur abgebaut wird. Deswegen kann man eigentlich sagen, ist Heilfasten so ein ganzheitliches Konzept. Also es ist nicht nur Ernährung alleine.
Und was passiert dabei im Körper?
Also viele, viele gesundheitliche Vorteile. Ja. Also zum einen ist es ja so, dass dadurch, dass wir die Kalorien reduzieren, dass überschüssiges Körperfett abgebaut wird und dann auch gerade natürlich das Fett im Bauch. So. Und ja, man sagt, Entgiftung wird gefördert. Also genau genommen sind es also Zellreinigungsprozesse, die dann in Gang gesetzt werden. Und diese Zellreinigungsprozesse führen natürlich auch dazu, dass auch Entzündungen reduziert werden und insgesamt tatsächlich auch das allgemeine Wohlbefinden. Also viele sprechen auch von einem Fasten-High dann auch, das man immer wieder haben möchte.
Worauf sollte man denn beim Heilfasten nach Buchinger besonders achten?
Also ganz wichtig ist auf jeden Fall auch, dass Heilfasten nach Buchinger nicht für jeden unbedingt geeignet ist. Also gerade bei Menschen, die sehr viele Medikamente nehmen müssen, mit schweren Vorerkrankungen, schweren Herzproblemen, da raten wir eher von ab. Genauso möchten wir nicht, dass Kinder oder Jugendliche Heilfasten, keine Schwangeren oder Stillenden, dass es eben nicht zu Nährstoffmängeln kommt. Und natürlich auch bei Personen nicht, die schon Nährstoffmängel haben, jetzt zum Beispiel bei einer Essstörung, wo ich sowieso schon wenig esse und dann Nährstoffe brauche. Also da sollte man vorher unbedingt mit dem Arzt sprechen, ob das dann was für einen ist. Und aber was man eben auch besonders beachten sollte, hattest du ja gefragt, ist es ganz wichtig, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen, weil man eben so Selbstreinigungsprozesse in Gang setzt. Und damit das alles gut funktioniert, heißt es viel trinken.
Okay, und wie steigt man jetzt ins Fasten ein? Also kann ich einfach sagen, so, jetzt geht's los, jetzt erlöffel ich nur noch Brühe und Säfte und trinke ganz viel Wasser.
Ja, ganz so ist es nicht. Man sollte sich wirklich so ein bisschen mental und körperlich drauf vorbereiten. Also ich sage immer, wenn jemand das erste Mal Heilfasten möchte, soll er sich das lange im Vorhinein vornehmen, einen festen Zeitraum da fixieren. Und vor dem Fasten sollte man dann eben so, man sagt 2-3 Tage vorher schon Entlastungstage machen, dass der Körper eben schon so langsam drauf vorbereitet wird, dass man keinen Kaffee trinkt, kein Koffein zu sich nimmt, keinen Alkohol zu sich nimmt. Und dann kommt der große Tag, an dem es dann losgeht, nämlich mit einer Darmentleerung. Also das ist nämlich schon ganz wichtig und das ist eine Grundvoraussetzung, dass der Darm einmal komplett leer ist. Am besten macht man das mit Einläufen. Beim Heilfasten nach Buchinger nutzt man immer noch das Glaubersalz, aber tatsächlich ist das eine Methode, die jetzt gerade so ein bisschen umstritten ist, weil man, das Stichwort Mikrobiom kommt ja immer häufiger vor, weil man befürchtet, dass Glaubersalz doch zu viel schädliche Wirkungen am Mikrobiom hat. Deswegen, da müssen wir gucken. Aber auf jeden Fall Einläufe, ja.
Also das geht nicht ohne, das muss auf jeden Fall sein.
Das muss auf jeden Fall sein, denn viele haben ja Angst vor diesem Hungergefühl. Ja, wenn man, gerade wenn man das erste Mal macht.
Und ich hätte eher Angst vor dem Einlauf, sage ich ganz ehrlich.
Aber also Einlauf muss tatsächlich sein, ja, und weil wenn der Darm einmal leer ist, dann kriegst du kein Hungergefühl mehr. Mhm. Also du machst dir sozusagen die nächsten Tage, sind dann viel leichter. Und während des Fastens, wie gesagt, kommen Selbstreinigungsprozesse in Gang und diese ganzen Stoffe, die der Körper nicht mehr haben will, die müssen ja irgendwo ausgeschieden werden. Das läuft auch über den Darm und wenn ich natürlich nicht mehr viel von oben dazugebe, dann kann es eben auch sein, dass ich nicht so richtig auf Toilette gehen kann. Und dann machen Einläufe auch wieder Sinn.
Kann man nicht einfach warten, bis man dann wieder irgendwie richtig ist und dann kommt das alles raus?
Kann man auch, aber man kann sich auch dran gewöhnen.
Okay, und wie oft muss man dann so einen Einlauf machen?
Also das ist unterschiedlich. Manche machen es täglich, es reicht auch alle 2 Tage. Also ganz individuell.
Okay, weg von den Einläufen. Was sind das für Stoffe, die dann ausgeschieden werden? Du hast gerade Zellreinigungsprozesse gesagt.
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Alles, was der Körper eben abbaut und nicht braucht. Ja, viele sagen Giftstoffe dazu, will ich jetzt nicht so sagen, aber eher so Zellbestandteile, die dann abgebaut werden, die der Körper nicht mehr braucht.
Du hast jetzt eben auch gesagt, du hast echt lange Fahrradtouren auch gemacht während des Fastens. Warum ist das so wichtig, dass man sich auch während man fastet dann trotzdem noch bewegt?
Also der Körper bekommt ja wenig Kalorien und soll jetzt nicht an seinen Reserven die Muskulatur gehen, sondern nur ans Fett. Und damit die Muskulatur erhalten bleibt, sollte ich mich bewegen. Und wir sagen ja immer ganzheitliches Konzept. Das heißt, der Körper hat jetzt Zeit, diese Aufräumarbeiten zu machen, braucht einerseits Ruhe und Entspannung. Und damit die Stoffwechselprozesse aber ordentlich laufen, immer auch eine kleine Portion Bewegung.
Wie lange sollte man jetzt insgesamt fasten? Also Michael Nellis hat das ja 14 Tage durchgezogen, finde ich schon ganz schön lange.
Wenn man jetzt das allererste Mal und alleine zu Hause fasten würde, würde man so sagen, so ab 3 Tagen beginnt das eben so richtig anzulaufen. So 5 bis 7 Tage wäre vollkommen in Ordnung. Wir haben immer so 2, 3 Entlastungstage vorneweg, muss man bedenken. Dann so 3, 5, 7 Tage Fastentage. Und nachher braucht man eben nochmal diese Aufbautage, damit der Körper sich eben langsam wieder an die Verdauung gewöhnt. Und das sind auch meistens nur noch mal 2, 3 Tage im Schnitt.
Was ich so spannend fand, bei Michael Nellis hat sich ja auch der Blutdruck normalisiert. Das hast du ja im Grunde genommen auch vorhergesagt. Das war ja der Plan. Wie funktioniert das?
Tatsächlich waren die 3 Tage, die da schon was bewirkt haben, schon sehr kurz. Also so 3 bis 10 Tage dauert es in der Regel, dass man davon profitiert. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen durch die Gewichtsreduktion und eben durch die Reduktion des Bauchumfangs, also eben dieses viszerale Fett. Aber wir unterbrechen eben auch die Salzzufuhr. Mhm. Ja, und Salz bindet eben sehr viel Wasser. Und beim Fasten ist es dann so, dass dadurch eben Mechanismen ausgelöst werden, die wie eine blutdrucksenkende Therapie, wie ein Medikament dann richtig wirken. Also diese Ausscheidung von Natrium, von Salz, was dann Wasser mit sich führt. Und dann zusätzlich bewirkt das eben, dass die Gefäße sich erweitern und es wird auch noch das parasympathische Nervensystem aktiviert, also unser unterbewusstes Nervensystem. Also das sind ganz viele Mechanismen, die dann da zusammenkommen.
Mhm. Was ich mich jetzt gefragt habe, also diese Brühen, die wir jetzt hier gelöffelt haben, ein bisschen Salz nimmt man ja schon auf. Oder kommt gar kein Salz in die Brühen eigentlich?
Also wenn man die Brühen selber macht, und man kann sie natürlich auch kaufen im Notfall, aber wenn man sie selber macht, sollte man wirklich nur mit Kräutern arbeiten und dann eben die Gemüsesorten und so wenig wie möglich Salz nutzen. Im Idealfall gar keins.
Okay, das ist ja auch irgendwie gut zu wissen. Aber kann man diesen Effekt, dass die Blutgefäße sich entspannen und weiter werden und der Blutdruck eben sinkt, kann man den auch so ein bisschen mitnehmen? Also ist das nur während des Fastens oder wirkt das dann noch auch so ein bisschen nach? Also hat man da länger was von?
Ja, auf jeden Fall hat man länger was von, deswegen machen wir das. Mhm. Aber es ist schon so, dass das ein oder andere natürlich auch rasch wiederkommt. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn der Blutdruck jetzt einmal in Ordnung war und Herr Nellis hat ja auch erzählt, er konnte da rasch schon Medikamente reduzieren und weglassen. Das ist natürlich, das hält dann nicht für immer an, von diesem Zeitpunkt an. Es steigt dann der Blutdruck wieder leicht, das Gewicht steigt wieder leicht, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es zuvor war. Also es hat auf jeden Fall einen gesundheitlichen positiven Effekt.
Also man verliert jetzt nicht nur Wasser, sondern eben auch Fett.
Man verliert auf jeden Fall auch Fett, absolut gesehen sowieso. Ja. Es ist so, wenn man da genauer einsteigt, also in den ersten Tagen verbraucht der Körper die gespeicherten Glykogenreserven. Mhm. Also sprich, wir haben ja Zucker, Kohlenhydrate können wir speichern in Leber und Muskulatur. Und das ist ja unsere erste Energiequelle, wenn nichts von außen kommt. Ja. Und wenn diese Reserven aber leer sind, und das ist jetzt beim Heilfasten ungefähr so nach 3 Tagen, ist so das Maximum erreicht, dann steigt der Körper um, dann schaltet er um auf Fettverbrennung und nutzt dann eben die Fettreserven und produziert dann sogenannte Ketone als alternative Energiequelle zu Zucker. Und das Ganze nennt man dann eben Ketose.
Und bei dieser Fettverbrennung, also bei dieser Ketose, geht es dann da vor allem auch an das viszerale Fett. Das ist ja das, was ihr vor allem weghaben wollt, weil das eben Entzündungsbotenstoffe freisetzt, die auch dann Entzündungen im Körper fördern.
Genau, also es geht auch an das viszerale Fett, was ja gesundheitsschädlich ist. Mhm. Und beim Heilfasten kann das eben helfen, dieses Fett schnellstmöglich abzubauen. Wie gesagt, ist nicht ganz der Fokus, aber bei ihm war es eben wichtig. Und dadurch konnten wir eben auch ihn rasch aus dieser Gefahrenzone rausholen und das Risiko für Herzkrankheiten, für Diabetes bei ihm eben rasch reduzieren. Und was er vor allem gemerkt hat, eben diese Entzündungsbotenstoffe aus dem viszeralen Fett, die wurden weniger, was er beim Laufen gemerkt hat. Die Gelenke waren nicht mehr so entzündet, die Schmerzen waren nicht mehr so schlimm. Also es ging ihm dadurch schnell und rasch besser.
Ja, das fand ich, muss ich einfach an dieser Stelle nochmal sagen, wirklich sehr beeindruckend. Ich möchte jetzt aber noch einmal mit dem Mythos Entschlacken aufräumen. Selja, Schlacken, die gibt's ja gar nicht in unserem Körper, richtig?
Richtig. Genau, also Entschlackung ist eigentlich ein Ausdruck für, grob gesprochen, Entgiftung, meint man in der Regel damit. Also, dass eben mutmaßlich Giftstoffe und eben schädliche Stoffwechselprodukte dann ausgeschieden werden. Und wissenschaftlich gesehen kann man also nicht entschlacken. Aber man nutzt den Begriff eben häufig. Also besser wäre der Begriff Autophagie. Mhm. Ja, also das wäre so das fachmännische Wort dafür.
Autophagie, wenn ich jetzt mal meine sehr weit zurückliegenden Lateinkenntnisse bemühe, der Körper isst sich selbst auf.
Ja, Autophagie übersetzt sich selbst verzehrend, genau richtig. Aber sozusagen, also vereinfacht gesprochen, nur die schlechten Sachen. Mhm. Ja? Also beim Fasten werden eben ganze Zellen oder Zellbestandteile, meist bestehend aus Eiweiß und Fett, die eben schon beschädigt sind oder nicht mehr so richtig funktionieren, nicht mehr funktionsfähig sind, die werden eben eingekapselt und dann unschädlich gemacht oder eben komplett ausgeschieden. Und interessant ist sogar für die Entdeckung der Autophagie, also dieses Prozesses, gab es 2016 auch den Nobelpreis für Physiologie und Medizin für einen Wissenschaftler aus Japan.
Wahnsinn. Also ich fand das jetzt sehr spannend. Ob ich das selber mal mache, weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal zu fasten und an sich gesund seid und nicht so viele Medikamente nehmen müsst, dann haben wir eine Anleitung zum Heilfasten für euch. Die stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Und da wir ja schon gehört haben, dass Fasten immer nur ein Einstieg in eine andere Ernährung sein kann, also quasi der Start einer Ernährungsumstellung, gucken wir uns jetzt mal an, wie Michael Nelles dann nach dem Fasten weitergemacht hat und welche Alternativen zu Fleisch er gefunden hat.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Wir haben hier wieder unseren Korb stehen mit Zutaten für ein Rezept. Also, ne, ich sehe hier irgendwie einen Blumenkohl und ganz viele Sachen. Olivenöl, Kräuter, ganz viele. Und ein paar Körner. Blumenkohl finde ich ja persönlich, ist jetzt nicht so mein allerliebstes Gemüse. Ich finde, der schmeckt immer so ein bisschen muffig. Wie konntest du Michael Nelles dafür begeistern?
Naja, also er hat ja sein Fleisch geliebt ja, und hatte einen Mega-Grill zu Hause. Und da haben wir gesagt, grillen ja von unserer Seite aus sehr gerne, bitteschön, und aber ohne Fleisch. Und da eignet sich dann der Blumenkohl ganz hervorragend.
Okay, Blumenkohl grillen wäre jetzt auch nicht meine erste Gemüsewahl auf dem Grill. Also ich hau mir da eher Grillkäse drauf oder auch mal so Auberginenscheiben oder so, finde ich auch ganz lecker. Ganz selten gibt es natürlich auch bei mir mal ein Steak, aber das ist wirklich eher selten. Aber Blumenkohl, wie grillt man den?
Ja, nennen wir es mal Blumenkohlsteak, dann ist ja schon was Fleischiges offiziell mit dabei. Aber probier es doch echt mal aus. Also man schneidet den Blumenkohl dann in so 2-3 Zentimeter dicke Scheiben. Mhm. Also lieber ein bisschen zu dick als zu dünn. Als ich es beim ersten Mal gemacht habe, hatte ich dann eben eher so Blumenkohlreis. Also lieber ein bisschen dicker schneiden. Und dann wird das Ganze mariniert, wie ein Stück Steak eben auch, mit Öl, mit Kräutern, damit man eben dann diesen würzigen Geschmack dann auch hat, wie beim Grillen.
Okay, dann gucke ich nochmal ein bisschen genauer, was wir hier noch so an Gewürzen haben. Paprikapulver, Chiliflocken.
Hier ganz Thymian, Oregano. Also da sind wirklich,
genau, hier haben wir ganz viele,
kann man alles nutzen, Petersilie, was der Markt hergibt.
Rosmarin.
Also da ist es wirklich, ja, also Kräutern ist generell, ist da keine Grenze gesetzt.
Also ich finde, das klingt mega einfach. Es riecht jetzt hier so ganz toll nach Rosmarin und Chili übrigens. Wenn ich jetzt aber ich habe zum Beispiel keinen Grill zu Hause. Mhm. Geht das dann auch in der Pfanne?
Ja, also geht auch in der Pfanne. Ich würde es vielleicht sogar im Backofen machen, bei 180 Grad, dann so eine halbe Stunde backen lassen. Dann hat man auch noch Zeit, um andere Dinge zu tun. Also gerade für die immer wenig Zeit haben und nicht so gerne kochen, ab im Backofen warten und danach den Duft genießen. Also gerne ausprobieren.
Ich glaube, da, wenn man so eine dicke Scheibe Blumenkohl hat oder vielleicht auch zwei, kann man ja mehr von essen. Ist ja Gemüse. Da wird man dann, glaube ich, auch irgendwann satt von, ne?
Also wie der Blumenkohl ja schon aussieht, ist es ein großes Volumen. Mm. Ja, damit fülle ich ja schon mal meinen Magen und hat viel Wasser und damit gutes Sättigungseffekt mit wenig Kalorien. Also da darf es auch mal das zweite und dritte Blumenkohlsteak sein.
Na, hör mal, das hören wir doch gerne. Was hat er denn für Nährstoffe für uns?
Also Kalium ist da ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff. Kalium kann ja beim Heilfasten durch das Entwässern auch verloren gehen. Und gerade bei Herzrhythmusstörungen oder Herzproblemen wäre das dann ideal, das schnell wieder aufzufüllen. Mhm. Und Blumenkohl, zwar keine Nährstoffe, aber nur 28 Kalorien pro 100 Gramm. Vielleicht ist das auch nochmal ganz wichtig für viele Frauen und Männer. Und man muss eben sagen, für alle, deren Fleisch ihr Gemüse ist, ist Blumenkohl was Großartiges, weil wir eben diese Geschmacksrichtung Umami haben. Also da wird einem an nichts fehlen und ist eine tolle Alternative.
Vielen Dank, Silja. Das war wieder sehr informativ heute. Ich habe viel über das Heilfasten gelernt.
Sehr gerne.
Also Fasten kann ein Einstieg in eine Ernährungsumstellung sein und einen positiven Einfluss auf fast alle Zivilisationserkrankungen haben. Vor allem bei Bluthochdruck und entzündlichen Erkrankungen kann Heilfasten wirklich schnell eine Besserung bringen. Aber gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen, die sollten eben dann erstmal ihren Arzt befragen und am besten unter ärztlicher Begleitung fasten. Da gibt's ja auch gute Kliniken zum Beispiel für, wo man das dann begleitet machen kann. Und noch wichtiger als das Fasten selber ist dann eben auch ein sanfter Kostaufbau und dann nach dem Fasten eben auch gesund weiter zu essen. Dazu findet ihr natürlich jede Menge Tipps und gesunde Rezepte und natürlich weitere spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Ulrike Heimes und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns doch mal gern weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können. Und nicht nur die richtige Ernährung hält uns gesund, sondern auch Lachen. Und deshalb empfehle ich euch heute den Comedy-Podcast von NDR 2. Ich sag euch, Lachflash vorprogrammiert, die Kuroase. Da treffen sich die Schönen und Reichen in kuriosen Therapiesitzungen in einer Wellness-Farm auf Sylt. Und was alle Patienten und Patientinnen gemeinsam haben, sie versuchen unter Anleitung von Therapeutin Dr. Lina Peppmöller mit den Folgen ihres Bedeutungsverlustes als B- oder C-Promis klarzukommen. Also einfach nur herrlich komisch und die perfekte Dosis an täglichem Humor. Die Kuroase findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.